Warum soll ein Autohersteller sich jetzt sagen, okay, ich reduziere meinen Umsatz in China? Das ist also Quatsch. Aber diese Forderungen der Politik, die werden immer lauter und praktisch fast quer durch alle Parteien. Die Frage ist, können die Unternehmen dem widerstehen? Und was heißt das eigentlich auch?
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 82, Wolfgang Hirn, Bestseller-Autor und ehemaliger Redakteur beim Manager-Magazin. Wolfgang Hirn startete im Juli 2020 den Newsletter China Hirn. Davor arbeitete er über 30 Jahre für das Manager-Magazin in Hamburg, wo er als Reporter über ein breites Spektrum an Themen schreibt. Sein Lieblingsthema, seine Lieblingsregion ist jedoch Asien und dort vor allem China. Seit 1986 reist er beruflich wie privat in dieses Land. Über Asien und China hat er viele Artikel im Manager-Magazin veröffentlicht. Zudem hat er mehrere Bücher über China und Asien geschrieben. Sein erstes Buch mit dem Titel Herausforderung China war ein Bestseller. Es folgten Angriff aus Asien und der nächste Kalte Krieg, alle in S. Fischer Verlag erschienen, sowie Chinas Bosse, Campus Verlag. Sein neuestes Buch ist ebenfalls im Campus Verlag erschienen und hat den Titel Shenzhen, Weltwirtschaft von morgen. Es ist ein Porträt der Boomtown im Süden Chinas. Jetzt freue ich mich sehr heute, dass wir den Herrn Hirn bei uns haben. Und guten Tag, Herr Hirn. Danke, dass Sie Zeit haben.
Ja, guten Tag, Herr Ho.
Ich habe mich richtig gefreut im Vorfeld auf das Gespräch. Und wissen Sie warum?
Nein, das müssen Sie mir verraten.
Also ich habe mich gefreut, weil wir so kurzfristig die Idee gehabt haben, ein Gespräch zu führen und auch eine sehr gute Konzept für das Gespräch überlegt haben und das realisiert haben. So ganz im Sinne von heutiger Zeit, alles innerhalb von 3-4 Tage mit chinesischem Tempo.
Ja.
So, das ist auch unser Thema, China. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie lange Zeit für Manager-Magazin über China schreiben. Aber wie kam das, dass Sie damals zum ersten Mal mit dem Thema China angefangen haben?
Ja, das war schon sehr früh. Das war 1986. Da gab es gerade die ersten Joint Venture. VW war ja das berühmteste von deutschen Firmen. Und das weckte bei uns in Hamburg in der Zentrale schon Neugier auf China zu diesem relativ frühen Zeitpunkt. Und so habe ich mich dann entschieden, nach China zu fahren, was damals natürlich nicht so einfach war. Und ich erinnere mich noch, dass man ein Telex, das war praktisch das Vorfahren des Telefax, nach China an den chinesischen Journalistenverband schicken musste. Und dann kam wochenlang keine Antwort, aber es kam dann irgendwann eine Antwort. Und dann haben die das alles arrangiert, die Gesprächspartner haben mich dann auch begleitet, gedolmetscht. Und so war ich da zum ersten Mal in China und war, muss ich sagen, hat mich fasziniert bis heute.
Das allererste Mal in China, was hat Sie so richtig umgehauen? Und was war ganz anders?
Es war alles ganz anders. Ich meine, der Entwicklungsstand Chinas damals im Vergleich zu uns war ich will jetzt nicht übertreiben, aber schon fast dritte Weltniveau. Es gab wenig Autos, es gab viele Fahrräder, es gab Pferdefuhrwerke noch in Peking und und alles war anders. Die Kultur, die Sprache, das Geld. Damals musste man ja noch mit FECs als Ausländer bezahlen, Foreign Exchange Money und das war schon alles sehr, sehr fremd. Aber das Fremde hat mich dann einfach gereizt. Und ich wollte deswegen immer mehr über das Land wissen. Und diesen Status habe ich bis heute noch. Ich denke immer noch, dass ich viel zu wenig über China weiß.
In 1986 waren Sie zum ersten Mal in China. Wie haben Sie sich damals auf diese Reise vorbereitet? Wie haben Sie sich dann quasi über China informiert?
Ja, es gab gar nicht so viele Quellen damals zu der Zeit. Natürlich, es gab ja auch kein Internet. Es blieben eigentlich die Berichte von in deutschen oder auch in englischsprachigen Medien, Tageszeitungen und die wenigen Bücher, die es damals über China gab. Das war eigentlich meine Vorbereitungslektüre auf China. Und ich erinnere mich noch vielleicht auch an das ein oder andere Gespräch von Leuten, die schon in China waren, aber das waren nicht viele zu der Zeit.
Was war sozusagen Themaschwerpunkt für Ihre erste Reise bzw. für die ersten Berichte über China?
Das war über, ja, natürlich Chinas Wirtschaft und natürlich auch über Unternehmen und auch über die wenigen Deutschen, die schon vor Ort waren. Also das war aber auch immer so, mein Themenschwerpunkt war immer nur Wirtschaft und auch weniger diese Makroökonomie und makroökonomische Analyse, sondern eher immer von Seiten der Unternehmen oder über Unternehmen, über Manager, über die Personen, die diese Unternehmen führen, leiten. Aber das ist praktisch auch der Anspruch von Manager Magazin, dass wir mehr über Unternehmen und handelnde Personen in den Unternehmen schreiben. Und das haben wir auch in der China-Berichterstattung so gemacht.
Haben Sie eine China-Rubrik, dass jeden Monat was rausgebracht wird? Oder welcher Rhythmus haben Sie dann damals über China zu schreiben?
Na, das war also, ich würde mal sagen, zu Beginn war das vielleicht einmal im Jahr oder so. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren verändert, weil China ja natürlich wirtschaftlich immer bedeutender geworden ist. Insofern haben wir dann schon häufiger über China berichtet, aber nicht in jedem Heft. Aber ich würde mal so sagen, am Schluss so meiner Jahre beim Manager Magazin schon 3 bis 4 Mal im Jahr mit größeren Geschichten über China. Ja.
Wie haben sich die Themen verändert in den immerhin über 30 Jahren? Ne?
Ja, die haben sich natürlich mit der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft auch verändert. Am Anfang war oft so das Thema der Joint Venture, welche Probleme gibt es bei einem Joint Venture, wie geht man mit chinesischen Partnern um? Also das war so in den ersten Jahren das große Thema, aber mittlerweile oder zu Beginn haben wir auch relativ wenig über chinesische Unternehmen geschrieben, weil es die schlicht nicht gab, also Privatunternehmen sowieso nicht und über die Staatsunternehmen, das war relativ schwierig und das hat sich natürlich schon im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte verändert. Das sind ja chinesische Unternehmen, sind jetzt Wettbewerber geworden in vielen Branchen und insofern hat man sich dann in den 2000er Jahren und 2010er Jahren haben wir auch verstärkt über chinesische Unternehmen berichtet.
Und welche Resonanz haben Sie durch den Artikel bekommen von dem Leser oder vom Chefredakteur oder von dem Magazin? Sie haben wahrscheinlich am Anfang nicht gedacht, dass Sie einen Artikel über China schreiben und dann 33 Jahre plus die 5 oder 6 Bestsellerbücher.
Nee, das hat sich einfach so entwickelt, dass ich bin dem Thema immer China immer treu geblieben, auch in schwierigen Zeiten nach 89, wo es ja nach Tiananmen diesen Stillstand in den Beziehungen gab. Aber das hat mich nie abgeschreckt, bei dem Thema dabei zu bleiben. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, man konnte damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirklich nicht, also ich zumindest nicht, erwarten, dass China diese dynamische Entwicklung nimmt. Also das, ich glaube, das haben die wenigsten Leute erwartet, vielleicht die chinesische Führung, aber ich glaube nicht mal die. Also insofern habe ich da nicht erwartet, dass das jetzt so brutal abgeht in China in den nächsten 20, 30 Jahren. Also umso mehr bin ich natürlich dankbar, dass ich diese Entwicklung mit eigenen Augen erleben durfte. Das ist, ich sage immer, das ist für mich Weltgeschichte live. Und ich war mehr oder weniger dabei. Das gibt es nicht so oft im Leben, solche Entwicklungen miterlebt.
Ja, Sie sind sehr bescheiden, wenn Sie sagen, Sie haben vieles nicht kommen sehen, wobei genau das haben Sie ja schon, das werden wir später darüber kommen, in einem Ihrer Bücher schon so prophezeiert. Wenn Sie jetzt über die 30 Jahre nachdenken und in denen Sie über China schreiben, die Informationsquelle, wie haben Sie eigentlich organisiert, dass die benötigte Information bekommen oder wie haben Sie da für Ihre Artikel recherchiert?
Naja, im Laufe der Zeit sind natürlich immer mehr Informationen über China verfügbar gewesen. Jetzt im Vergleich zu den Ende der 80er Jahre, wo ich ja sagte, dass das Informationsangebot relativ spärlich war. Aber das hat sich natürlich vor allem mit dem Internet gravierend verändert. Und natürlich haben auch immer mehr Leute über China berichtet und mehr Leute über China geschrieben. Es gab mehr Bücher, es gab dann Newsletter, es gibt ganz tolle Informationsquellen inzwischen. Also ich habe das Gefühl eher, man hat ein Überangebot an Informationen. Also ich lese relativ viel jetzt über China. Das kostet mich fast jeden Tag 3 Stunden, wo ich nur das lese, was ich abonniert habe über China. Also das Problem ist eher, dass man aus diesen vielen Informationen jetzt das Interessante herausfiltert. Also eher das Überangebot vor 35 Jahren war es eigentlich der Mangel an Informationen. Das hat sich gravierend verändert. Ja.
Genau, das haben Sie auch gemerkt und das haben Sie gleich quasi zu einer Aktion geleitet und ein erstes Buch über China geschrieben. Und wie war konkret damals die Motivation von Ihnen?
Die Motivation war, dass ich natürlich dadurch, dass ich auch häufiger in China war zu dem Zeitpunkt und dann immer verglichen haben, was wissen wir in Deutschland über China? Und da kam ich schon zu dem Ergebnis, wir wissen verdammt wenig. Und da wollte ich einfach eine Information schaffen für die Leute, sich intensiv, also eine Motivation auch schaffen, dass sie sich intensiver mit China auseinandersetzen. Deswegen ist dieses erste Buch auch ein bisschen sehr allgemein gehalten, auch sehr breit an Themen gehalten. Und eigentlich war das so die Absicht, den Leuten mehr China beizubringen. Und der Untertitel des Buches, Herausforderung China, heißt auch, wie der chinesische Aufstieg unser Leben verändert. Also ich wollte auch so diese persönliche Betroffenheit der Leute damit aufzeigen. Nicht, dass die denken, ach, China ist so weit weg, das interessiert mich nicht oder hat mich nicht zu interessieren, das betrifft mich auch nicht. Aber ich wollte mit dem Buch zeigen, Leute, das betrifft euch auch hier, was in China passiert. Und das war also ein bisschen also so ein aufklärerisches Buch, würde ich sagen.
Also ich finde es schon sehr faszinierend. Sie haben, glaube ich, das Buch in 2004 geschrieben, 2005 ist erschienen. Und vielleicht können Sie sagen, welche Themen oder welche Kapitel stand da in den Büchern und viele davon sind auch so eingetreten, oder?
Ja, also ich habe jetzt gerade natürlich im Vorfeld dieses Gespräches nochmal das Buch zur Hand genommen und habe nochmal so quer gelesen und muss sagen, vieles von dem, was da drin steht, ist eingetreten. Jetzt will ich mich nicht zu viel selbst loben, aber zum Beispiel ein Kapitel, das sechste Kapitel ist die Überschrift, kennen Sie Huawei? Ich meine, wir reden jetzt vom Jahr 2004, 2005. Jetzt kennt mittlerweile natürlich jeder Huawei. Aber damals war das noch relativ unbekanntes Unternehmen und ich habe das Glück, das Huawei damals schon besuchen zu dürfen in Shenzhen. Ja, das ist so ein Beweis, dass Entwicklungen, die ich dann damals beschrieben habe, einfach vorweggenommen habe oder erkannt habe. Und es gibt dann noch andere Punkte, die dann eingetreten sind mit den Umweltproblemen, um mal was Negatives zu sagen. Oder das fünfte Kapitel hieß auf dem Weg zur Hightech-Nation. Das ist ja China dann, auf diesem Weg ist ja China dann in den nächsten Jahren vorangeschritten. Und heute ist China meiner Meinung nach eine Hightech-Nation. und auch schon damals ansatzweise den Konflikt zwischen den USA und China angedeutet, der ja auch eingetreten ist. Also es waren viele Dinge nicht falsch in diesem Buch. Ja.
Was haben Sie als Autor für ein Gefühl, wenn Sie sehen, das, was Sie vor 15 Jahren und eigentlich noch mehr vor 17 Jahren geschrieben haben, jetzt so alle eins nach dem anderen oder gleichzeitig eingetreten sind? Wie fühlen Sie sich?
Naja, ich will jetzt nicht, ich sage mal so vielleicht klammheimlicher Stolz, aber das will ich jetzt nicht hinausposaunen oder so. Es ist halt eine Genugtuung zu sagen, oh ja, da lag ich nicht so falsch. Ja.
Ja, es können Sie auch wirklich sein, dass, weil Sie leben ja nicht, dann muss man dazu sagen, Sie leben ja nicht in China. Sie haben natürlich sehr oft auch dort gewesen und nach China gereist. Aber trotzdem ist schon für mich wirklich Chapeau, Respekt, dass Sie aus dieser Zeit wirklich genau das Richtige prophezeit haben. Und mich interessiert natürlich, welche Information oder welche Facette und welche Fragmente an Information an der Gesellschaft haben Sie dann für sich aufgenommen und dann daraus die Erkenntnisse gezogen, dass vielleicht das Wachstum von China mit Perspektive 2004 gesehen ein nachhaltiges ist.
Ja, es gibt im Prinzip zwei Informationsquellen, dass man viel liest, sich mit gut vorbereitet und dass man natürlich auch mit vielen Leuten redet, auch mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Gesichtspunkten. Aber das ist im Prinzip das Handwerkszeug des Journalismus, dass er sich eben mit einem Thema sehr, sehr intensiv auseinandersetzt und mit vielen Leuten redet. Und das war halt auch immer die Arbeitsweise beim Manager-Magazin. Wir sind ja Gott sei Dank ein Monatsmagazin gewesen. Wir hatten immer viel Zeit, sich mit unseren Themen, über die wir schrieben, zu beschäftigen und viele, viele Gespräche führen. Ich meine, das war das A und O der Arbeit. Auch natürlich für ein Buch führt man noch viel, viel mehr Gespräche als nur für einen Artikel im Manager-Magazin. Und man hat natürlich mit der Zeit ein Netzwerk von Leuten, von Informanten, mit denen man immer wieder redet. Also insofern hat sich das natürlich auch aufgebaut über die Jahre, dieses Netzwerk.
Wie haben Sie die Menschen wahrgenommen? Was haben Sie für eine ähnliche oder gesellschaftliche Stimmung auf Sie gemacht?
Ja, das war natürlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Phasen gewesen. Also in den 90er Jahren und vielleicht auch ein Stück weit noch in die 2000er Jahre hinein habe ich das oft verglichen mit der Zeit im Nachkriegsdeutschland. Also ich bin ja Jahrgang 54, bin in den 50er Jahren groß und 60er Jahren groß geworden, also in dieser Aufbruchstimmung in Deutschland. Und oft habe ich gedacht, dieses China in den 90er Jahren oder auch noch bis in die 2000er Jahre hinein ist ein bisschen so ähnlich wie in Deutschland. Die ersten Konsumentscheidungen hat man getroffen. Es gab die erste Waschmaschine, die erste Fernsehgerät, das erste Auto, die ersten Reisen ins Ausland und so. Da dachte ich immer, das ist so mit einem Timelag von 30, 40 Jahren, vollzieht jetzt China diese Entwicklung, die wir auch in Deutschland gemacht haben. Das waren für mich oft so diese Vergleiche, die ich angestellt habe.
Ja, also
ein bisschen extrapoliert und dann auch gedacht, wieso hat Deutschland hat sich dann so danach entwickelt und dann dachte ich, naja, China wird sich auch in diese Richtung entwickeln. Immer nur jetzt wirtschaftlich, nicht politisch, ja.
Ja, und irgendwann haben Sie ja noch ein Buch geschrieben, das ist gar nicht so weit entfernt, ne, zwischen diesen zwei Büchern. War das 2007, das Buch Angriff auf Asien. Was war da die Schwerpunkte von diesem Buch?
Ja, da habe ich über den Tellerrand Chinas hinausgeblickt mal. Und das war auch, und es geht auch um Indien, aber es geht auch damals kam ja der Begriff von den BRICS-Staaten hoch, Brasilien, Russland, Indien, China. Und da glaube ich, durch alle vier große Nationen, BRICS-Staaten gereist. Und es ist eigentlich mehr nur als der Angriff aus Asien. Also es war auch so ein bisschen die Verschiebungen in der Weltwirtschaft, die Gewichte verschieben sich hin, weg vom Westen zu diesen ja, Schwellenländern, sagte man damals. Und da spielt China die entscheidende Rolle bei diesen BRIC-Staaten. Damals war ja auch so ein bisschen eine Euphorie auch mit Indien. Kann Indien das zweite China werden? Das ist nicht so eingetreten und so. Aber das war damals so die Beschreibung dieser geopolitischen Umwälzungen. Vielleicht war ich da ein weit so optimistisch. Also aus den BRIC-Staaten ist ja jetzt nicht so das geworden, was man eigentlich erhofft. Sie gibt es noch und so, aber ganz euphorisch wie damals, glaube ich, ist man nicht mehr über diese Schwellenländer. Die einzigen, die es weiterhin gut geschafft haben, war China.
Ja. Ja, um dabei zu bleiben, Sie haben viel auch über Indien geschrieben und jetzt über China. Jetzt nicht zu sehr die China-Seite zu loben. Was konkret haben Sie dann gemerkt, was der Unterschied ausmacht zwischen indischer Wirtschaft und chinesischer Wirtschaft und indischer Gesellschaft und chinesischer Gesellschaft?
Ja, die indische Gesellschaft, also ich bin kein Indien-Experte, das muss ich schon dazu sagen. Ich war natürlich ein paar Mal in Indien und habe dann immer natürlich Indien mit meinen, sagen wir mal, chinesischen Augen gesehen oder habe permanent Vergleiche angestellt zwischen Indien und China. Und für mich immer der erste Eindruck war, wenn man nach Mumbai flog und dann am Flughafen ins Taxi stieg und in die Innenstadt fuhr und man hat dann gleich unmittelbar am Flughafen gesehen, wie Kinder nachts auf der Straße schliefen, auf einem Pappkarton oder so. Also das war schon für mich der erste Schock, diese Verslammung Indiens, was China ja oder die chinesischen Großstädte nicht haben. Aber das ist jetzt nur ein erstes so oberflächliches Zeichen, aber auch die Dynamik hat Indien nicht, die China hat. Und auch diese auch die Politik ist, es ist natürlich eine Demokratie in Indien, die Prozesse sind viel langsamer als in China. Das ist natürlich ein Standard. Also Demokratie ist für mich immer ein Standortnachteil, weil die Prozesse einfach länger dauern. Das ist in China viel einfacher und deswegen ist bei den ganzen Infrastrukturvorhaben China viel, viel weiter als Indien. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Wettbewerbsnachteil von Indien, diese fehlende Infrastruktur, dann dieses Kastensystem, diese sozialen Ungleichheiten und so. Also, wobei Indien natürlich schon in gewissen Bereichen stark ist, Softwareindustrie, auch Pharma, Biotech und so ist Indien schon gut. Aber die ganzen euphorischen Vorstellungen von Indien, das nächste China, ist bis heute nicht eingetreten.
Wobei ich jetzt nochmal ergänze, nochmal dieser Gedanke. Wir wissen ja, dass wir beide auch darüber sprechen, zumindest vor einigen Jahren sagen wir, es gibt viel zu wenig Information über China. Aber wenn man so jetzt nachdenkt über Indien, weiß man eigentlich noch weniger. Ne? Das ist
ja. Ja, da muss ich Ihnen leider recht geben. Also Indien, man weiß zu wenig und man hat auch viele Klischees, man hat auch viele Klischees über China, man hat auch viele Klischees, aber man weiß letztendlich auch über Indien noch viel weniger als über China.
Ja. Wir wollen ja heute über China sprechen. Das nächste Buch finde ich natürlich hat einen sehr, sehr kämpferischen Titel. China gegen den Westen, der nächste kalte Krieg. Haben Sie den Titel ausgedacht?
Ja, das habe ich wirklich. Also normal oder oft ist es so, dass ja der Titel von den Verlagen vorgegeben wird beziehungsweise vorgeschlagen wird und aber in diesem Fall habe ich gesagt, okay, der nächste kalte Krieg und das ist ein guter Titel, ist auch ein bisschen reißerisch, gebe ich ja auch zu, vor allem dann auch China gegen den Westen. Aber ich stehe dazu zum nächsten kalten Krieg und er ist ja letztendlich auch eingetreten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einem neuen kalten Krieg uns befinden. Und als ich damals 2013, 14 diese These da vertrat und haben ja auch viele gesagt, auch du spinnst, neue kalte Krieg oder kalte Krieg, nee, das wird nicht. Wie kommst du auf die These und so? Und Jetzt muss ich leider sagen, die aktuellen Entwicklungen der letzten 2, 3 Jahre geben dem recht. Wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg, der natürlich anders ist als der erste Kalte Krieg zwischen Ost und West, vor allem zwischen der Sowjetunion und den USA und so. Das ist nicht mehr so der ideologische Kalte Krieg, aber es ist eher für mich so ein Technokrieg. Und so. Natürlich wird er jetzt auch ideologisch aufgeladen, aber es ist natürlich anders und China ist viel stärker als die Sowjetunion damals war. Die Sowjetunion war wirtschaftlich nicht besonders stark. Das hat sich ja nachher alles herausgestellt, wie schwach die eigentlich waren. Die waren schon technologisch, rüstungstechnologisch stark, Rohstoffe, aber China ist anders stark oder viel stärker als die Sowjetunion damals war. Und deswegen auch aus Sicht der Amerikaner viel gefährlicher.
Was haben Sie für Aspekte damals in dem Buch behandelt?
Also ich habe da viele Aspekte der Auseinandersetzung behandelt von Wirtschaft, also über Bildung, Technologie, über Umweltschutz, Rohstoffe, auch Außenpolitik und die ideologische Frage, also die ja auch heute wieder sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, Autoritarismus gegen Demokratie, schon damals angesprochen. Ja.
Ich glaube, die Themen sind aktuell sehr denn je gerade. Ja, als nächstes Buch finde ich interessant, weil Sie ja nicht mehr diesen makroökonomischen Blick hatten, wie die Berichte von Ihnen in Manager-Magazinen, aber auch die Bücher, die zuvor kamen. Und in 2018 haben Sie ein neues Buch ausgebracht, Chinas Bosse. Also das ist ja eher auf die Unternehmer geschaut. Und was war eigentlich damals die Motivation von Ihnen, quasi diese Perspektive zu wählen?
Das war die Zeit, wo viele chinesische Unternehmen nach Europa kamen oder im Westen kamen, entweder durch Beteiligungen an Unternehmen oder auch einfach so als durch Vertrieb ihrer Produkte. Plötzlich tauchten hier Markennamen, chinesische Unternehmennamen auf und wir wussten, Huawei und ja, kannte man ein bisschen und aber weil all die anderen Unternehmen hatten die Leute keine Ahnung und so. Selbst auch in der Wirtschaft hierzulande waren die nicht so bekannt. Und deswegen dachte ich mir schon, wir müssen eigentlich mehr über diese Unternehmen wissen, auch vielleicht über die Personen, die dahinter stehen. Und auch wie, da kam jetzt wieder so mein Manager-Magazin Hintergrund dazu, wie ticken diese Unternehmen, führen die anders wie westliche Unternehmen? Das waren einfach so die Fragestellungen, die mich interessiert haben und die mich dann zu diesem Buch verleitet haben.
Was ist so ein chinesischer Unternehmer oder und Manager im Vergleich? Sie haben ja auch eigentlich in Ihrer Manager-Magazinzeit nicht hauptamtlich über China berichtet, sondern auch andere Industriesegmente und haben auch deutsche Manager ständig auch interviewt. Und was sind die Unterschiede? Wie können Sie das beschreiben?
Bei aller Gefahr einer Pauschalisierung, aber glaube ich schon, dass man sagen kann, dass oder aus meiner Sicht chinesische Manager, Unternehmer viel pragmatischer rangehen. Also ich sage ja immer dieses Beispiel, also wir sind ja in Deutschland eine sehr ingenieursgetriebene Wirtschaft, perfektionistisch, das muss alles 100%, am besten noch 110% alles stimmen, bis wir ein Produkt auf den Markt bringen. Und in China, sage ich jetzt einfach mal so als Hausnummer, geht man auch mit einem Produkt, das vielleicht 80, 90% perfekt ist, erst auf den Markt und versucht aber dann am Markt, während das Produkt schon auf dem Markt ist, zu adaptieren und so. Das verstehe ich unter Pragmatismus. Und dadurch ist man in China schneller als in Deutschland. Das ist für mich schon ein gravierender Unterschied. Und vielleicht auch die Lernbereitschaft, dass von anderen Kulturen und auch Managementkulturen zu lernen. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland oder im Westen bereit sind, von chinesischen Kulturen, also auch Managementkulturen zu lernen. Das sehe ich umgekehrt viel, viel intensiver. Und ich glaube, dass sich dann in China so eine eigene Managementkultur entwickelt, die so das Beste aus dem Westen und aber das mit dem Besten aus dem Chinesischen verbindet. Ich meine, das ist noch im Entstehen, aber es gibt schon ein paar Leute, die auch diese These vertreten und dass das so eine neue hybride Managementkultur entsteht. Das wäre vielleicht auch mal interessant, vielleicht für ein neues Buch, aber das ist vielleicht noch zu früh, ja.
Da sind wir alle sehr gespannt auf das nächste Buch von Ihnen. Im Rahmen von Chinas Börse haben Sie ja viele Unternehmen und viele Unternehmer interviewt. Wer oder welches Unternehmen wirkte besonders auf Sie oder haben einen nachhaltigen Eindruck auf Sie gemacht?
Naja, das wird jetzt nicht überraschen, weil das sind natürlich schon die großen Unternehmen, die hier auch bekannt sind. Also Huawei, ist für mich immer, weil ich das jetzt halt auch schon seit 16 Jahren das Unternehmen kenne und immer wieder da gewesen bin vor Ort auf diesem Campus oder das ist schon beeindruckend, also einfach schon mal von der Optik her. Also wenn man zum Beispiel da dieses neue Forschungszentrum ist völlig untertrieben. Also diese ganze Stadt da in Dongguan, wenn man die besichtigt, das ist so irre. Man denkt, man träumt oder so, ist das alles real, aber es ist real. Also Huawei hat mich sicher sehr stark beeindruckt, aber auch Tencent oder auch bei Alibaba oder Baidu. Es ist einfach allein schon die Headquarters, wenn man die sieht. Also das ist ja schon teilweise avantgardistisch auch ein Ausdruck von Stärke und von Zukunft, die man da sieht. Also ein beeindruckendes Unternehmen oder halt ein beeindruckendes Headquarter schon von der Architektur war C-Trip in Shanghai. Fantastisch, ja. Und dann natürlich auch die Dynamik dieser Leute, dieser jungen Leute. Ich als alter Mann fand da immer diese jungen Leute, die da rumschwirrten und so. Das fand alles sehr interessant, ja.
Ja, Ctrip ist die Reisefirma, Gigant in Shanghai. Ja, verstehe. Und wie stellt man sich da vor, wenn Sie jetzt einen Termin mit führenden Personen aus von diesen großen Konzernen bekommen? Vor 30 Jahren haben Sie ja über diesen Journalismusverband die Reise organisieren lassen oder haben Sie das organisiert? Und jetzt 25 Jahre später oder 20 Jahre später, jetzt bei dieser Unternehmenstermine, C-Trip, Alibaba, Geely, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie die Bosse direkt angeschrieben oder wie haben Sie das organisiert?
Naja, im Prinzip geht es auch so, wie hierzulande auch ist. Die alle diese großen Unternehmen, über die wir jetzt gerade sprachen, sind ja international aufgestellt. Die haben professionelle PR-Abteilungen, oft mit einem oder mit mehreren Leuten, die sich nur mit ausländischen Journalisten befassen und so. Also es ist relativ einfach, da dann in der PR-Abteilung anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben und dann bekommt man relativ schnell Kontakte. Also das ist natürlich völlig eine andere Welt als vor 25 Jahren, wo es ja aber auch noch nicht so viele privaten Unternehmen gab. Also insofern ist es fast wie im Westen. Wobei das Problem ist natürlich, da gibt es gerade Tencent zum Beispiel. Da gibt es ja praktisch Anfragen ohne Ende aus aller Welt. Das heißt, du musst halt, da musst du schon erklären, warum du jetzt als deutsches Unternehmen da jetzt Gesprächspartner bekommen willst. Also da wird dann auch schon sehr stark selektiert. Aber das ist in Amerika auch nicht anders. Das war ja ein Jahr in Amerika, da haben auch viele amerikanische Unternehmen gefragt, nö, warum sollen wir uns mit einem deutschen Journalisten unterhalten? Das bringt uns nichts. Ja.
Tencent ist ein gutes Stichwort, weil Tencent aus Shenzhen kommt und danach folgt ja auch ihr jüngstes Buch 2019, das Buch Shenzhen, Weltwirtschaft von morgen. Interessanterweise gab es ja fast zeitgleich, Sie sind etwas früher, ein zweites Buch auch über Shenzhen. Was sind die Themenschwerpunkte von diesen zwei Büchern?
Das zweite Buch war von Frank Sieren, meinem alten Freund und Rivalen, um das zu bezeichnen. Wir verstehen uns gut. Also im Gegenteil, wir pushen uns dann gegenseitig. Wenn zwei Leute ein Buch über ein Thema schreiben, das hilft beiden Büchern. Also insofern, wir haben aber auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Also er war schon intensiver drin in Shenzhen, hat auch viel mehr auch über Personen geschrieben. Weil ich versuchte so ein bisschen Shenzhen als Vorbild darzustellen, wie vielleicht der Untertitel heißt Weltwirtschaft von morgen, ist natürlich schon ein bisschen sehr euphorisch und so, aber für mich ist Shenzhen schon eine Modellstadt für China und vielleicht auch für andere Länder. Und das war eigentlich auch die Motivation, warum ich das Buch geschrieben habe, weil viele Leute immer die gehen nach Peking, also viele Delegationsreisen und auch in der Politik und auch in der Wirtschaft. Sie gehen nach Peking und nach Shanghai und vielleicht dann über Hongkong fliegen sie zurück. Das ist so die klassische Rennstrecke für Delegationen. Shenzhen, man könnte locker von Hongkong mal kurz rüberfahren nach Shenzhen, aber das haben die wenigsten gemacht. Immerhin die Bundeskanzlerin ist auf ihrer, glaube ich, vorletzten Reise hat sie es noch geschafft, nach Shenzhen zu kommen für ein paar Stunden. Immerhin, das war eine Auszeichnung für Shenzhen. Aber ich fand immer, Shenzhen wird benachteiligt oder wird nicht genügend gewürdigt. Und deswegen war das die Motivation, ein Buch über Shenzhen zu schreiben. Und da war ich dann ein paar Monate und habe mir das angeguckt und fand das schon sehr faszinierend. Das ist ja praktisch auch so das Labor für China. Viele Entwicklungen werden da vorweggenommen oder mal probiert und dann, wenn es gut läuft, vielleicht auf andere Städte oder Provinzen in China übertragen. Das ist ja eigentlich so dieser pragmatische Weg, den China in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer gegangen ist. Ja, auch eine der ersten Sonderwirtschaftszonen, Shenzhen damals, Ende der 70er Jahre.
Ja, ein Gedanke, der mir jetzt gerade vorkommt, ist, das ist auch so ein bisschen die Zukunft Chinas. Ne? Shenzhen ist ja schon sozusagen schon führend, mehr als alle anderen 90% der chinesischen Städte. Und das ist doch vielleicht auch ein bisschen eine Zukunft von China, wie Gesamtchina in vielleicht 5 bis 10 Jahre aussehen könnte.
Ja. Also genau, das ist so diesen Modellcharakter und so. Natürlich kann man jetzt nicht, können nicht alle Städte 1:1 das übertragen, was in Shenzhen passiert, weil Shenzhen natürlich schon ein paar Vorteile hat, schon auch durch die Nähe zu Hongkong und so. Das war ja auch mit der Grund, warum Shenzhen so gewachsen ist, die Nähe zu Hongkong. Wobei, da sehe ich schon, die Entwicklung Hongkongs ist für mich eher absteigend und die Entwicklung Shenzhens ist eher aufsteigend. Aber dieser gesamte Wirtschaftsraum, der Greater Bay Area, die ja da gebildet wird mit Guangzhou und mit Teilen von Guangdong-Provinz, das ist schon ein gigantischer Wirtschaftsraum mit 70, 80 Millionen Menschen. Da muss man sich mal vorstellen, das ist so groß wie Frankreich von der Bevölkerung. Und was da alles Kapazität da ist, Shenzhen, Hongkong, Macau, Guangdong, die Produktionsstärke dieser Region. Also das ist schon, da braut sich was zusammen, ein Gigant, den wir hier gar nicht nur so auf dem Radar haben, habe ich den Eindruck. Ich sehe auch nicht so viele deutsche Unternehmen. Das fand ich schon ein bisschen überraschend. Es sind relativ wenig deutsche Unternehmen in Shenzhen und überhaupt in der gesamten Region im Pearl River Delta.
Ja, die 5 Bücher, die wir jetzt im Schnelldurchgang alle kurz vorgestellt haben, sind ja wirklich Riesenleistungen, was Sie da gemacht haben. Und in welcher Phase oder für welches Buch haben Sie am meisten Zeit gebraucht? Und welches Buch klappt es eigentlich am leichtesten, im Sinne leichtesten, am schnellsten zu schreiben?
Natürlich, das erste Buch ist das Schwierigste, weil man hat ja keine Erfahrung mit Bücherschreiben. Man kann einen Artikel schreiben für Manager-Magazin, aber das ist natürlich was völlig anderes als ein ganzes Buch zu schreiben. Also das war schon schwierig, da eine Struktur reinzukriegen in so ein Buch. Wie strukturiert man ein Buch? Wie baut man das auf? Und Dann habe ich natürlich einen Trick angewandt, beziehungsweise bin auf einen Trick gekommen. Und ich habe immer, meistens habe ich, glaube ich, 10 Kapitel geschrieben. 10, 12 Kapitel war immer so mein Standard. Und innerhalb dieser Kapitel habe ich so kleine Kapitel unterteilt. Und diese kleinen Kapitel hatten immer so eine Länge wie ein Manager-Magazin-Artikel. Das waren so kleine Geschichten, die praktisch für sich standen. Insofern, das war mein Trick, ein legaler Trick natürlich. Und diesen Stil, Bücher zu schreiben, habe ich durch alle Bücher durchgehalten. Das heißt immer 10 große Kapitel und dann so kleine Unterkapitel in einer Manager-Magazin-Länge.
Ja, cool. Und was ist Ihr eigenes Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher?
Ja, natürlich das erste, weil das sich ja am besten verkauft hat, aber das nicht nur deswegen, aber weil das natürlich auch, wie wir ja zu Eingangs sprachen, auch zeigt, dass ich vielleicht doch mit den ein oder anderen Prognosen nicht falsch gelegen bin und dass das vielleicht auch meinem Renommee geholfen hat.
Ich finde es faszinierend, dass Sie ja auch eine ähnliche Mission wie ich auch habe, über China zu berichten, damit Personen, Unternehmer, Unternehmen in Deutschland einen zusätzlichen Kanal bekommen, über China sich zu informieren. Jetzt aktuell gibt es ja sehr viele Reportage, Berichte, die alle dahingehend ist, die alle darauf hinweisen, die Abhängigkeit Deutschlands von China. Und also von der persönlichen Wünsche abgesehen, ich glaube, keiner von uns wünscht, dass Deutschland und China total abgekoppelt wird in der Zukunft. Was ist Ihre Meinung in der Zukunft? Wie wird es dann sein? Wird Deutschland und China wirklich immer mehr auseinanderleben, sage ich mal, von so viel Handelsvolumen miteinander zu einem sehr ganz anderen Niveau? Oder was ist Ihre Einschätzung?
Naja, ich glaube schon, dass wir jetzt in einer sehr schwierigen Phase sind der deutsch-chinesischen, ich sag mal, Wirtschafts-, naja, generell der deutsch-chinesischen Beziehungen. Es ist ja sehr, die letzten 2, 3 Jahre extrem polarisierend geworden, die China-Diskussion in Deutschland. Also, es gibt nur noch Schwarz-Weiß, es gibt nur noch Freund-Feind und das bringt uns eigentlich nicht weiter. Und jetzt kommt natürlich aufgrund der Ukraine-Geschichte, kommt natürlich jetzt auch die Diskussion hoch. Wir sind von China abhängig, können wir uns das leisten, sollen wir das? Und jetzt diese Decoupling und so oder das Engagement in China zurückzufahren. Das ist aber überwiegend in der Politik, diese Forderungen, vielleicht noch von den Wirtschaftsverbänden zum Teil, aber in den Unternehmen, die reden ganz anders davon. Wenn sie da will keiner zurück. Ich meine, warum soll man vom größten Wachstumsmarkt der Welt sich freiwillig verabschieden? Ich meine, das ist ja fast wie Selbstmord. Es gibt natürlich Bereiche, wo man sagen kann, da sind wir vielleicht zu abhängig. Das kam ja jetzt in Zeiten von Corona raus mit Gesundheitsprodukten und so, aber da könnte man das schon reduzieren. Aber warum soll ein Autohersteller sich jetzt sagen, okay, ich reduziere meinen Umsatz in China? Das ist also Quatsch. Aber diese Forderungen der Politik, die werden immer lauter und praktisch fast quer durch alle Parteien. Die Frage ist, können die Unternehmen dem widerstehen? Und was heißt das eigentlich auch? Will die Politik dann vorschreiben, wie viel Umsatzanteil China du haben? Daimler, einfach nur ein Beispiel Daimler. Du darfst jetzt nur noch bei 30% Umsatzanteil, oh, ist gefährlich, reduziere China. Wie soll das in Praxis funktionieren? Das kann ich mir überhaupt, das sind immer so schöne Vorstellungen aus der Politik, aber in Praxis ist das extrem schwierig umzusetzen. Vor allem in einer Wirtschaft, wo die Unternehmen entscheiden, welche Investitionen sie wo treffen.
Ja, das kann zu ganz interessanten Folgen führen sogar. Also zum einen haben Sie ja gesagt, Unternehmen gehen selten von einem florierenden Markt freiwillig weg. Zum anderen durch Corona oder andere äußere Bedingungen doch die Austausche oder die Reisemöglichkeit reduziert wird oder die Transporte zuverlässiger. Und das führt dazu, dass vielleicht der Markt China für viele deutsche Unternehmen doch eigenständig operiert werden soll. Das führt antizyklisch zu einem Investitionsbedarf, dass man ihre eigene Organisation in China auch eigenständiger zu gestalten. Und das ist bei einigen meiner Kunden, kann ich erleben, das führt zu einer eher zu einer Investitionswille und ja. zu einer Investitionswelle.
Ja. Also das glaube ich auch. Dass, ich meine, viele Unternehmen natürlich denken jetzt in Plan B oder vielleicht auch Plan C und D. Also in dieser unsicheren Lage, da muss man sehr jetzt in Szenarien denken bei Unternehmen. Und ich denke, die meisten machen das oder fast alle tun, denken da in Szenarien. Und eines dieser Szenarien ist, haben Sie beschrieben. Also ich glaube schon, dass man das Engagement oder dass man praktisch da ein eigenes Tochterunternehmen dann quasi als selbstständiges chinesisches Unternehmen dann organisiert und führt.
Das ist ein super interessantes Thema, aber ich möchte von Ihnen natürlich als Experten in Medien und Zeitschriften auch verstehen, wie wählen Sie eigentlich die Themen für sich? Also die Bücher oder für das Magazin, Manager-Magazin, sodass Sie sagen, das ist wertvolle Information, das könnte für Unternehmen hilfreich sein und das könnte sich viele Leute interessieren. Also wie haben Sie subjektiv sozusagen entschieden, welches Thema interessant sein kann?
Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich meine, das ist ein Teil des Berufes. Also man hat da ein Gespür für. Ich meine, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil eines journalistischen Lebens, dass man da so ein Gespür für Themen hat. Ich kann das gar nicht richtig erklären, wie man das bekommt. Ich könnte mir das einfach machen und sagen, das hat man einfach. Aber es ist schon so. Man hat ein Gespür für Themen, das relevant sein könnte. Und dieses Gespür kommt natürlich durch viele Gespräche oder auch durch viele Lektüre. Oft aus diesen Gesprächen verdichtet sich dann plötzlich ein Thema, weil verschiedene Leute das ansprechen und plötzlich merkst du, oh, das ist für viele Leute ein Thema, da musst du drüber schreiben. Also auch durch viele Gespräche kommt das zustande oft.
Mit
Bauchgefühl, da muss ich ehrlich sagen.
Mit heutiger Beschreibung würde man sagen, künstliche Intelligenz, das ist auch ja. Information, was zu lernen und dann wiederzugeben. Nur diese künstliche Intelligenz habe ich jetzt gelernt, das ist nie in einem Vakuum. Das ist, hat immer einen Kontext. Und wenn ich jetzt sage, ich wusste schon vieles über Deutschland oder die chinesische Gesellschaft wusste schon vieles über Deutschland. Wenn ich mich daran erinnere, alles, was wir in China über Deutschland wissen, sind überwiegend Positives, weil wir gerne was lernen möchten. Mhm. Und seit über 25 Jahren lebe ich in Deutschland mit Unterbrechungen und so weiter, klar. Aber ich kenne die deutsche Medienberichte sehr gut über China. Viele sind relativ kritische Themen. Und das habe ich nie verstanden, warum die Themen immer so diese Nuance haben. Ist das liegt in der kulturelle Wurzel, dass die Deutschen sozusagen über alles gerne kritisieren möchten? Nicht nur sich selbst, sondern auch über andere Gesellschaften.
Also ich glaube schon, dass es auch ein kulturelles. Wir sind ja sehr kritisch und nörgeln immer rum und mit nichts zufrieden. Das ist also kulturell. Also der Deutsche ist immer hat er irgendwas auszusetzen und so. Ich glaube schon, das ist ein kultureller Grund. Und bei den Medien natürlich die Medien. Für die ist immer das Negative ist wichtiger. Also jetzt unabhängig von China. Dass über irgendwelche Skandale und negative Dinge zu berichten, ist einfach, denken die Medien. Also das war ja beim Manager-Magazin mal auch so, dass wir hatten so Rubrik Missmanagement. Also wenn man dann über die Fehler von Unternehmen schreiben kann oder von Unternehmern und Managern, dann war das einfach bei uns, das war klasse, wenn wir da solche kritischen Geschichten, das war auch innerhalb der Redaktion, hast du ein gutes Standing gehabt, wenn du diese kritischen Berichte geschrieben hast. Also das ist so in der DNA der deutschen Journalisten drin, negativ zu schreiben oder Und die sagen ja auch, wir schreiben ja nicht nur negativ über China, wir schreiben ja negativ über die Berliner Politik. Wir schreiben, guck doch, wie negativ wir über die USA schreiben. Oder das stimmt schon. Also wobei natürlich es schon die ein oder andere positive Seite gibt, über die man dann nicht schreibt. Und das also ist nicht ausgewogen. Aber der Journalismus ist nicht ausgewogen. Aber das hat mit dem chinesischen Phänomen allein zu tun. Das ist auch bei anderen Dingen so.
Ja, also Sie haben ja auch gesagt, dass es gab auch schon früher eine Zeit nach 1989, ja. Da war auch schwierig gewesen. Und ich hoffe auch, dass aktuell ein paar kritische Töne sind vielleicht vorbei, auch unter anderem auch ein bisschen Überreaktion mit bei. Was ich aber festgestellt habe, man berichtet auch über USA, Weltwirtschaft Nummer 1, über Japan, Weltwirtschaft Nummer 3, eigentlich auch relativ wenig in deutschen Medien. Also wenn ich jetzt so vergleiche, wir berichten eigentlich ständig in China über andere Länder, wir breiten auch gerne, was andere Länder so für Technologie hat, was für Fortschritt gemacht haben. Gerade diese positive Nachricht breiten wir sehr gerne untereinander, weil wir auch gerne lernen möchten. Und das passiert nicht so sehr so zugespitzt wie in China, hier in Deutschland, finde ich.
Ja klar, aber wie Sie richtig sagen, die Chinesen wollen lernen und das tun sie, indem sie über positive Dinge oder was machen die anders, was machen die besser. Und bei uns ist ja nicht so, da kommt ja keiner auf die Idee, und von den Chinesen lernen zu wollen, weil da immer ja noch der Gedanke ist, bei vielen, also jetzt nicht bei Wirtschaftsleuten, die sich auskennen, aber bei vielen ist ja, die machen ja nur billige Produkte, jetzt überspitze ich ein bisschen, was wollen wir da lernen? Aber dass China im Bereich der Digitalisierung oder in der E-Mobilität und auch künstliche Intelligenz bei allen negativen Dingen, die es vielleicht gibt, weiter ist als wir, das haben die Leute, viele Leute immer noch nicht kapiert. Wir könnten in einigen Bereichen was von China lernen, aber das Bewusstsein, dass wir das können müssen, das ist hier noch nicht sehr weit verbreitet.
Dazu komme ich noch mal zu einem anderen Story. Ich war letzte Woche in Bonn im Haus der deutschen Geschichte in dem Museum. Das ist übrigens eine sehr gute Ausstellung. Das kann man in Schnelldurchgang die deutsche Geschichte in den mittlerweile über 70 Jahre erleben. Ich finde, in den 30 bis 40 Jahren nach dem Wiederaufbau hat Deutschland schon verschiedene Wirtschaftsstadien erlebt. Und diese 30 bis 40 Jahre haben Sie auch jetzt über China schon quasi berichtet. China hat noch nicht diesen Stand erreicht, was Deutschland damals mit 30 Jahren schon erreicht hat. Insofern, dass diese Wirtschaft an sich, die Entwicklung, kann deutlich noch mal weitergehen. Das ist meine Meinung. Wie sehen Sie das?
Also die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft.
Kann auch weitere Phase noch, noch haben.
Man muss natürlich auch fair sein. Wir sind eine Nation mit 80 Millionen Einwohnern und China ist mit 1,4 Milliarden da ein paar Nummern größer und hat natürlich noch ein ganz anderes Entwicklungspotenzial. Also, aber auch natürlich genug Probleme. Diese ganze Überalterungsgeschichten, das kann schon ein großes Problem auch für China, oder ist schon ein großes Problem für China. Also da gibt es schon noch einige große Fragezeichen auch, was die chinesische Entwicklung anbetrifft. Aber und auch die Ungleichheit würde ich als ganz groß, als großes Problem auch in China sehen. Also es wird nicht alles so linear verlaufen, wie man sich das erhofft hat. Also aber trotzdem, der Weg Chinas wird weitergehen mit Wellenbewegungen, aber so auf einem doch Wachstumspfad. Davon geht mit Sicherheit aus.
Es gibt also genug Information, was Sie dann später als Buch oder als anderes Format auch an die deutsche Gesellschaft weitergeben können. Ich wollte in der letzten Minute noch ein bisschen über Ihr neues Projekt sprechen. Sie haben quasi jetzt in Ihrer Ruhezeit eine kreative Pause und starten ein neues Projekt mit der Newsletter. Was haben Sie da für ein Ziel und worüber berichten Sie mit Ihrer Newsletter?
Ja, mein Newsletter China-Hirn habe ich gestartet im Juli 2020, also mitten in Corona. Es ist eigentlich ein Produkt von Corona. Man saß zu Hause rum und was macht man jetzt? Und die Idee mit einem Newsletter über China hatte ich schon länger und dann habe ich jetzt einfach damals angefangen und bin dabei geblieben. Naja, im Prinzip das gleiche Ziel wie die Bücher, wie die Artikel vorher. Ich will einfach mehr über China informieren und vielleicht auch ein bisschen ausgewogener, also vielleicht ab und zu auch mal über die guten Zeiten von China, was China richtig macht. Einfach so eine ausgewogenere Berichterstattung über China, das ist so die Motivation. Und da die Themen, ich will es auch ein bisschen breiter fassen, nicht nur eben Politik, Wirtschaft, sondern auch Gesellschaft und bis hin zum Essen. Und Essen ist ja, erstens esse ich gerne Chinesisch und zweitens weiß ich natürlich, dass Essen ein ganz, ganz großes Thema in China ist. Das ist immer das Ideale für einen Small Talk, wenn man irgendwo ist und die Leute noch nicht so kennt, über das Essen, wenn man über das Essen redet und zeigt, man kennt sich aus über das Essen oder ein bisschen aus und schon ist das Eis gebrochen. Also das fand ich, also insofern, Essen ist für mich auch ganz wichtig und deswegen spielt das auch eine Rolle in meinem Newsletter.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort mit dem Essen. Erstens, das nächste Mal, wenn wir uns in Berlin treffen, sollen wir chinesisch essen gehen. Und zweitens, wir haben in unserer Essenszeit heute unsere Sendung aufgenommen. Und jetzt schreit nicht nur der Hunger nach dem Wissen, sondern auch wirklich der richtige Hunger. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie heute mit mir das Gespräch geführt haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt China hier als Newsletter und bin gespannt schon auf das nächste Buch von Ihnen über China.
Okay, vielen, vielen Dank.
Also Wiedersehen.
Tschüss, ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.